Himmlischer Vater, was für ein tiefgreifendes Lied haben wir doch gesungen. Ja, dass durch uns die Welt erkennen soll, ja, dass wir dir, Herr Jesus, nachfolgen. Ja, dass kein getrenntes Glied mehr da ist, dass uns alles in Liebe verbindet. Ja, und wo überall versagen wir doch da auch. Und wir bitten dich jetzt von Herzen, schenk du, dass wir erkennen, was du möchtest mit unserem Leben. Wir wissen, wir haben nur eins, ein einziges Leben, und es soll dir gehören. Und wir möchten dadurch deinen Weg und deinen Willen gehen. Erbarm du dich über uns und sprich mit Macht in unser Leben hinein. Amen. Ja, manchmal trifft Gott einem so ganz unverhofft beim Bibellesen. Als ich vor 2 Wochen im Propheten Amos gelesen habe, da sind mir folgende Worte ins Herz gefallen. Ihr könnt es ja mitverfolgen. Und zwar steht dies in Amos Kapitel 3, 7 und 8. Wer keine Bibel hat, der soll einfach wissen, wir haben auch Bibeln links und rechts am Ausgang. Er darf sich gerne eine holen, um die Sache auch mitzuverfolgen. Es stehen auch die Seitenzahlen hier an. Da heißt es in diesem Amos, Kapitel 3, nein, Gott der Herr tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott der Herr redet, wer sollte nicht weissagen? Wisst ihr, was mich da getroffen hat, als ich das so gelesen habe? Es war der einfache Satz, der Herr redet, habe ich mir auch unterstrichen. Das will ich wiederfinden. Gott, der Herr redet, richtig. So kam es aus meinem Herzen. Das stimmt. Er spricht, aber nicht nur für alle laut und vernehmbar. Hier müsst ihr mal klicken. Deshalb heißt es weiter, wer soll nicht weissagen? Wer etwas aus Gottes Wort mitbekommen hat, der soll reden, und zwar ganz selbstverständlich reden. So selbstverständlich, wie ich mich fürchte vor einem Löwen, wenn der doch neben mir stehen würde und würde auf einmal brüllen. Kein Zaun, kein Gitter wäre daneben. Also wisst ihr, was da in meinem Herzen sich abspielen würde? Große Angst, ja, große Not, was mache ich jetzt? Würde da mich am liebsten wie eine Maus verkriechen in ein Mauseloch. Da kann man nicht cool und lässig so weitergehen. Die Furcht erschüttert das ganze Herz. Genauso muss uns das Wort Gottes packen. Das ist mir da wichtig geworden, das ist mir da ja deutlich. Deshalb ringt darum, Geschwister, ringt darum, dass Gottes Wort dich so in Beschlag nimmt, so das Innerste durchdringt, wie das Brüllen eines Löwen. Gott braucht solche Leute und ich möchte auch dafür beten, für mein eigenes Leben, ja, dass es doch Gott diese Gnade mir schenkt. Wir hören heute was über Gott und seine Gemeinde. Was denkt er über seine Gemeinde? Warum will Gott seine Gemeinde? Was hat er damit im Sinn? Darum soll es gehen. Es soll nicht darum gehen, dass wir Menschen egoistisch fragen, was bringt mir die Gemeinde? Es soll auch nicht nach dieser Melodie gehen, was hat denn die Gemeinde für einen Auftrag in der Welt? Es geht zuerst mal um Gottes Ziel. Wenn wir etwas anpacken, sollen und wollen wir auch wissen, wozu es dient. Was soll erreicht werden? Ihr müsst nochmal auf den Knopf drücken. Genau. Was soll erreicht werden? Wohin führt das Projekt, das schon 2000 Jahre alt ist und das auch vor über 30 Jahren hier in Traunreuth sichtbar wurde? Das Projekt Neutestamentliche Gemeinde Gottes. Eine Gemeinde, die sich nicht zusammensetzt aus der Gemeinschaft der Getauften, sondern von denen, die Buße getan haben und die Wiedergeburt erlebt haben. Nochmal, wohin führt das Projekt? Ich möchte euch zuerst über eine Liebesbeziehung mit euch darüber nachdenken. Mit der Erkenntnis, dass Gott wirklich die Liebe in Person ist, haben wir eine absolut wichtige Eigenschaft Gottes verstanden. Ich denke, dass wir dies auch in der Bibel nachlesen können und auch sollen. Schlag mal mit mir auf. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8. Da heißt es, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Eine Stelle, die wir uns unbedingt merken müssen. Die gilt es zu unterstreichen, dass sie einen Charakterzug von Gott aufzeigt. Gott ist Liebe und es geht jetzt um eine Liebesbeziehung. Als der Herr Jesus auf dieser Erde sein Werk begann, da wollten viele Menschen ihn hören. Aber zu dieser Zeit war noch ein anderer da, der auch Gottes Reich verkündigte. Es war der Johannes der Täufer. Als es sich aber abzeichnete, dass Jesus eine größere Anziehungskraft auf die Zuhörer ausübte, da kamen die Jünger von Johannes zu dem Johannes und haben einiges ihm zu sagen gehabt. Schauen wir mal in den Text. Er steht im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 26 bis 29 auf Seite 1104. Dort steht, und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der, welcher bei dir war jenseits des Jordans, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft. Und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin von ihm her gesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der da steht und ihm zuhört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun, so sagt Johannes, erfüllt. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Jesus ist der Bräutigam und er hat die Braut. Um gleich vorweg zu sagen, Jesus hatte nie irgendwie mit einer Frau ein Verhältnis gehabt, weder mit Maria Magdalena noch mit irgendeiner anderen Frau. Gott, der Sohn, hatte ein anderes Ziel, als er hier auf diese Erde gekommen ist. Er hatte eine andere Braut und hat auch eine andere Braut. Es sind nämlich die Menschen, die sich um ihn scharen, die ihm zuhören, die ihm nachfolgen und die ihn lieben. Das ist die Braut von Jesus. Eine weitere Stelle, Paulus, der die Gemeinde in Korinth gegründet hat, sagt dieser Gemeinde in seinem zweiten Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 2, das ist auf Seite 1216, denn ich meint hier Paulus, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Paulus setzt alles daran, was er so kann und tut mit seinem ganzen Leben, mit seinem ganzen Wesen, damit auch die Gemeinde in Korinth sich wie eine Verlobte verhält, wie eine Jungfrau sich verhält. Eine Verlobte, die auch Jungfrau ist, wird sich auf ihre Hochzeit konzentrieren. Sie wird nicht in dieser Zeit sich mit anderen Männern abgeben. Wir verstehen das, was Paulus sagt. Die Gemeinde ist als Braut Christi auf ihren Bräutigam hin konzentriert. Da wir aber viele Ablenkungen haben, vielleicht wirst du jetzt auch abgelenkt, das kann sein, auch im Gottesdienst kann man abgelenkt werden. Ja. Damals wie heute gibt es Ablenkungen, deshalb brauchen wir Hilfen. So wie Paulus damals die Gemeinde ermutigt hat. Er hat sie gefragt, lebst du noch so als Braut von Jesus? Versuchst du ihm noch zu gefallen? Liebst du ihn? Die Gemeinde, die mit Christus verlobt wird, das wird hier deutlich gemacht und dann kommt das Ziel. Warum will Gott eine Gemeinde? Das war so der Ausgangspunkt. Schauen wir, was es in der Offenbarung 19 heißt. Schauen wir uns das Ziel an. 19, Vers 7 und 8. Der Hans hat schon etwas davon gesagt, worüber ich sehr froh bin. Ja? Er hat uns schon etwas eingestimmt. Da heißt es, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich mit in feine Leinwand zu kleiden, reich und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Es geht auf eine Hochzeit zu. Das Lamm Gottes, der Herr Jesus, wird einmal seine Gemeinde heiraten. Er wird sich mit denen, die er mit seinem Blut und Leben erkauft hat, von der ewigen Verdammnis erkauft hat, er wird sich mit denen für immer in Liebe verbinden. Genau das will Gott der Vater. Er will seinem Sohn eine herrlich geschmückte Braut zur Hochzeit geben. Diese Braut bekommt ein Kleid. Dieses Kleid besteht aus einem besonderen Stoff. Dieser Stoff sind die gerechten Gedanken, Worten und Taten derer, die aus Liebe zu ihrem Bräutigam hier auf dieser Erde waren. Wenn wir genau den Text anschauen, und ich möchte jeden beglückwünschen, der die Bibel auf dem Schoß hat, wenn man genau den Text anschaut, dann sehen wir, dass es nicht die Gerechtigkeit des Herrn Jesus ist, ja, sondern es ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Durch die Gerechtigkeit des Herrn Jesus dürfen wir erst einmal Braut werden. Aber das Kleid setzt sich aus den gerechten Taten der Gläubigen zusammen. Das heißt, dass wenn wir uns auf Gott konzentrieren und bitten, Herr, gebrauche du uns, gebrauche du mich, dann tun wir etwas dazu bei, dass der Faden dieses Kleides weiter gesponnen wird. Der Herr Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und deshalb bitten wir ihn, hilf mir, hilf uns gemeinsam. Nun, jeder, der zur Braut gehört und mit seinem Bräutigam lebt, seine Ziele verfolgt, trägt zum Hochzeitskleid bei. Wir sehen hier Gottes Ziel. Sein Sohn soll mit der Gemeinde als seine Braut sich für immer in Liebe verbinden. Deshalb gibt es die Gemeinde. Es geht um Heirat und es geht um Ehe. Es geht um eine ewige Verbindung in großer Liebe mit dem Herrn Jesus Christus. Jetzt Gottes Plan zur Ausführung. Wie verwirklicht nun Gott dieses Ziel? Was sind die kleinen Schritte dorthin? Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen, dass man zuerst das Opfer des Herrn Jesus für sich in Anspruch nehmen muss, dass man Buße tun muss und dem Herrn sein Leben übereignen. Das sind Grundlagen, die wir jetzt einfach mal überspringen. Aber wie geht's weiter? Was sind die kleinen Schritte, um eine für Jesus attraktive Braut zu werden? Was mir beim Lesen der Heiligen Schrift in diesem Zusammenhang immer wieder klar wird, ist, die Heilige Schrift spricht von einer festen Einheit. Jesus heiratet eine Braut und nicht viele kleine Bräute. Jesus weidet als Hirte eine Herde und nicht viele einzelne Schafe. Wenn ein Schaf sich von der Herde trennt, was macht er dann? Lesen wir mal kurz die Stelle in Lukas 15, 4 bis 6. Dort steht: Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Nachbarn und Freunde zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Wo bringt denn der Hirte das Schaf hin, das Verlorene? Ein nach Hause. Der Hirte bleibt nicht mit dem Schaf dort, sondern komm. Wohin gehört denn dieses Schaf? Ja, nicht in die Wohnung des Hirten, sondern in den Schafstall, wo die anderen sind. Jesus ist der Hirte und nicht einer, der seine Herde zerstreut. Wer weggeht, auch innerlich weggeht. Es können hier Leute sein, die innerlich eigentlich von der Herde weg sind. Die sollen zurückgebracht werden. Das ist Aufgabe des Hirten, der zu den Einzelnen seiner Schafe spricht. Weiter. Die Gemeinde wird als Bauwerk bezeichnet. 1. Petrus 2, 4 bis 5. Dort heißt es: Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine auferbauen, als ein geistliches Haus, als eine heilige Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ich gebe zu, das ist ein etwas schwerer Text. Aber von einem spricht er, und das sehen wir, das können wir erkennen, dass es ein geistliches Bauwerk gibt, wo sich die einzelnen Steine hineinfügen sollen. Es ist keine Steinlandschaft, sondern es ist ein Bauwerk. Und da hat jeder seinen Platz. Noch ein letztes Bild, der Körper. 1. Korinther 12, 27. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Ein Auge allein bringt nichts. Wem will es denn zeigen, was es sieht? Ein Ohr allein bringt genauso wenig. Oder ein Mund, eine Hand, ein Fuß allein. Diese Gliedmaßen ohne Leib sind eine Verstümmelung. Ja, das ist es. Auch hier wieder die Einheit. Bitte sucht selbst in der Schrift und seht nach, ob es sich so verhält. Unsere Frage war: Wie führt Gott seinen Plan aus? Antwort: Indem er möchte, dass seine Erlösten sich als zusammengehörig wissen. Keine Ahnung, wie es euch dabei geht. Ich selbst weiß nicht von jedem, ob er wirklich zur Braut, zur Herde, zum Bau oder zum Leib Christi gehört. Mancher sagt, hier in großer Geistlichkeit, 2. Timotheus 2,19, da heißt es ja, der Herr kennt die Seinen. Damit will er zum Ausdruck bringen, nur Gott weiß Bescheid und wir eben nicht. Da will ich auch sagen, Amen, Bruder, richtig, das stimmt. Du hast grundsätzlich recht, der Herr kennt, die sein sind. Aber lies bitte schön auch den Vers zu Ende. Da heißt es nämlich auch, jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Das heißt, dass man im praktischen Leben erkennen soll, wer Jesus gehört. Das Abwenden von Ungerechtigkeit und das Hinwenden auf Gottes Wünsche machen doch sichtbar, was in meinem Herzen ist. Bei meiner Vorbereitung kam mir der Gedanke, kann es nicht sein, dass Satan selbst die guten Pläne Gottes uns aus den Köpfen schlagen will? Gott sagt, eine Braut, das ist das Ziel, da soll's hingehen. Heute sollen wir eine Jungfrau sein, die gemeinsam den Herrn liebt. Satan sagt, nein, du kannst auch alleine den Herrn lieben. Er setzt hinter Gottes Wort das alte Fragezeichen der Schlange. Sollte Gott gesagt haben? Sollte er es wirklich so meinen, was wir hier in der Bibel lesen? Meint er es wirklich so? Gott sagt, eine Herde, die gemeinsam den Hirten folgt. Satan sagt, nein, du kannst auch allein Schaf sein und dem Hirten nachfolgen. Gott sagt, ein Bauwerk, das Gott verherrlicht. Satan sagt, nein, ein Steinacker ist auch okay. Gott sagt, ein Körper, der in der Welt dient. Satan sagt, getrennte Glieder reichen auch. Was sind die kleinen Schritte, um für Jesus eine attraktive Braut zu werden? Einigkeit. Einigkeit in der Liebe zum Herrn. Einigkeit im Dienst für ihn. Glieder ohne Körper, Steine zerstreut auf dem Acker, Schafe ohne Herde sind Machenschaften des Bösen. Ist es nicht so? Immer wieder erkenne ich bei Gesprächen folgende Tendenz. Je mehr der Glaube an Gott zurückgeht, je mehr löst man sich auch von der Gemeinschaft. Und wenn man sich von der Gemeinschaft löst, dann krankt der Glaube. Hier ist ein Geheimnis, das Gott in seinem Wort so ausdrückt. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Wer Gott seinen Vater liebt, liebt auch dessen Kinder, liebt auch seine Geschwister. Und wer liebt, will Gemeinschaft mit ihnen haben. Es ist völlig unglaubwürdig, wenn ich sage, ich hab dich gern, aber ich will dich nicht treffen. Völlig unglaubwürdig. Da würde ich mir selbst was in die Tasche lügen. Satan kann Gottes Reich behindern. Er kann es nicht aufhalten, aber er kann es behindern, indem er den Körpern in Glieder zerschlägt und den Tempel zu einer Steinlandschaft umwandelt. Hier verliert die Braut Christi an Schönheit. Was ist jetzt unsere Aufgabe? Erstens, überlege selbst. Wo stehe ich? Nicht, wo steht der andere? Ja, ist gut, dass der andere da ist, oder schade, dass der andere nicht da ist. Der hätte es hören müssen. Das hilft nichts. Sondern erstmal, wo stehe ich? Außerhalb oder innerhalb der Gemeinde? Man kann auch formales Mitglied sein und doch innerlich gekündigt haben. Wer Buße tun muss, soll Buße tun. Es ist ein Aufruf. Zweitens, bitte Gott um Hilfe, die Geschwister zu lieben. Wir sind nicht die liebevollsten Menschen auf dieser Welt. Ich kenne mich selbst. Die Gemeinde enttäuscht dich hundertprozentig. Ja, genauso wie es den Himmel gibt. Wir, die Gemeinde, werden Geschwister dich enttäuschen. Wenn es noch nicht geschehen ist, dann kommt es noch. Auch ich habe enttäuscht. Drittens, beginne neu und packe an. Tue den ersten Schritt und warte nicht. Ich möchte zum Abschluss der Predigt eine Möglichkeit geben, wo wir als Einheit etwas für Gottes Reich tun können. Es ist wichtig, dass Entschlüsse, die man gefasst hat, wenn im Herzen Entschlüsse gefasst sind, dass man sie baldmöglichst in die Tat umsetzt. Wir Menschen vergessen, was wir uns vorgenommen haben, und der Teufel nimmt den guten Samen oft auf dem Nachhauseweg schon wieder aus unserem Herzen. Es ist unbestritten, dass Gott Menschen retten will. Das steht oft in der Heiligen Schrift. Gott will Menschen retten. Und er wird es nicht durch seine Engel tun, sondern er wird es durch seine Erlösten tun. Die Kalenderaktion hat genau dieses Ziel. Wir sind also im Willen Gottes. Gott will Menschen retten. Und das hat auch nur das Ziel, nicht, dass man einen schönen Bibelvers an der Wand hat, sondern dass man auch da liest und da wird auch gezeigt, wie man den Weg zu Gott findet. Ihr habt sicherlich schon einiges auf den Blättern, die auf euren Stühlen lag, gelesen. Wir können mit Gottes Hilfe uns zusammenbinden lassen und gemeinsam aufstehen. Ein jeder an seinem Platz. Jeder kann diese gute Sache Gottes unterstützen. Bitte nehmt euch jetzt als Antwort auf die Predigt ein wenig Zeit zum Gebet. Und dann fülle dein Blatt aus. Wirf es später mit dem Kugelschreiber in die Box am Ausgang. Die Kalender, wo es dann auch heißt, zum Bekleben, werden spätestens bis Mittwoch vorbeigebracht, also nehmt da nichts mit. Schaut euch das mal an und überlegt, wo könnte mein Platz sein? Vergesst auch eure Namen nicht, damit wir wissen, wo wir Kalender oder wer eben mitmachen könnte. Wirklich jeder kann mittun. Verachtet das Gebet nicht. Man kann auch bei 2, 3 Sachen dabei sein. Ganz wie dein Herz und wie es auch deine Kraft ist. Jetzt wollen wir etwas Stille haben, Gott um seine Hilfe bitten und auch unsere Antwort geben. Ich werde dann in 2 Minuten noch beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dich jetzt bitten, ja, als deine Erlösten, du hast uns befreit und erkauft. Als diejenigen, die einmal dich schauen dürfen. Und du, der du dich ja auch in Liebe mit uns verbindest, dich wollen wir loben und anbeten und dir dienen. Herr Jesus, bitte schau auf uns. Und du siehst, wo wir auch versagt haben. Wo wir auch den Bruder und die Schwester nicht gesehen haben, wo wir oft auch ein egoistisches Leben geführt haben. O Herr Jesus, erbarm du dich und bind uns zusammen, fest zusammen, dass wir für dich leuchten, denn diese Welt stirbt und sie kann nur an deinen Jüngern erkennen, ja, wer du bist. Sie lesen die Bibel nicht, aber sie sehen auch auf uns. Herr, hilf uns, dass wir hell leuchten, auch in Traunreuth und Umgebung, für dich. Und schenk, dass viele Menschen auch durch diesen Kalender ja, zu dir hingezogen werden und erste Schritte tun. Amen.